Guten Abend miteinander, das ist die Lora Literatursendung. Heute zum Thema «Schlechte Zeiten für Gedichte». Wenn man das Gedicht von Franz Holler, das wir gerade gehört haben, würde als Motto über die Sendung stellen, könnte man sagen, ja, schlechte Zeiten für Gedichte, wenn Bücher kiloweise verkauft werden. Jetzt in dem Fall eine Biografie von Anton von Webern. Aber wir reden nicht über Biografien, wir reden heute Abend über Gedichte. Der Anlass für die Sendung sind die Frauenfelder Lyriktage, die ersten Frauenfelder Lyriktage, die haben stattgefunden am Freitag und am Samstag. Im Zentrum von diesen Lyriktagen ist ein Gespräch gestanden, eine Podiumsdiskussion, eben zu dem Titel «Schlechte Zeiten für Gedichte». Teilgenommen haben an diesem Gespräch einen Haufen Autoren, Kritiker und auch Verleger. Das Gespräch haben wir eigentlich für Radio Lora heute Abend dokumentieren. Es ist aus technischen Gründen nicht gegangen. Das ist halb so schlimm. Das Gespräch war nämlich gar nicht so interessant gewesen. Interessanter ist eigentlich geworden, was an dem Gespräch nicht gesagt war. Was ausklammert worden ist, was im Allgemeinen tohu wabohu im Ping-Pong von den Argumenten untergegangen ist. Das hat mich interessiert. Darum habe ich mich nachher mit den Teilnehmern von diesem Podiumsgespräch zusammengesetzt und habe ihnen nachher Fragen gestellt. Konkret sind das Zara Kirsch, die Manon Andreas Griesbach, das ist eine Germanistin von der Uni Heidelberg, der Jochen Jung, Verlagsleiter vom Residenzverlag in Salzburg und zum Schluss dann noch der Bea Prechbühl, Verleger und Mitorganisator von den ersten Frauenfelder Lyriktagen. Diese vier Leute kommen anschliessend noch untermalt mit Musik in ausführlicher Stellungnahme eben zu dieser Frage «Schlechte Zeiten für Gedichte» zu Wort. Die Reihenfolge, die ich vorher genannt habe, ist nicht ganz richtig. Nach der Sara Kirsch kommt nämlich zuerst Jochen Jung und erst dann Manon Andreas Griesebach. Aber das ist jetzt nur eine kleine technische Mitteilung. Teilgenommen haben an diesem Podiumsgespräch in alphabetischer Reihenfolge. Zuerst von den Autoren der Urs Alemann, der H.C. Artmann. Er hat leider nicht kommen können, er ist krank geworden. Viele Leute haben sich auf ihn gefreut. Sie waren enttäuscht. Zara Kirsch, der Alfred Kollerisch, der auch angekündigt war, hat nicht können kommen zu diesem Gespräch. Dafür waren noch von Autorenseite dabei, Monique Lederach und Jürgen Theobaldi. Von Kritikerseite haben mitgemacht Erika Achermann vom Tagesanzeiger in Zürich, die Germanistin Manon Andreas Griesbach und der Andreas Iseschmid vom Radio DRS. Von Verlagsseite sind das an Teilnehmer der Bea Prechbühl vom Waldgut Verlag, der jetzt im Frauenfeld residiert, der Jochen Jung vom Residenzverlag in Salzburg. Der Residenzverlag ist ein Verlag, der ein gemischtes belletristisches Programm jährlich produziert, also sowohl Romanerzählungen als auch Lyrik. Und zum Schluss war noch dabei der Ulrich Keicher vom Keicher Verlag in Leonberg. Der Verlag produziert ausschließlich Lyrikbände. Moderiert hat das Gespräch der Jochen Kelter. Und der Jochen Kelter, ich gehe jetzt einfach in die Chronologie von den Ereignissen vor. Der Jochen Kelter hat festgestellt, die neue Subjektivität sei verpufft. Es kommen Endreime auf Teufel komm raus raus. Und es gäbe überhaupt keine Möglichkeit, die Reime zu platzieren. Poesie sei marktmässig gesehen out. Und Kunst und Kulturförderung gehe grundsätzlich am Gedicht vorbei. Und Kritiker, so hat er weitergeschumpfen, seien unfähig, überhaupt Lyrik zu rezensieren. Mit einem Wort, Verleger, Buchhändler und Kritiker haben das Gedicht massengründlich verleidet. Der Jochen Kelter ist in seiner Schelte dann noch ein bisschen ausführlicher geworden und hat sich dann vor allem noch ein bisschen das Radio DRS an die Brust genommen. Und dort hat er gefunden, die Infrastruktur für Lyrik sei grundsätzlich kaputt, das gäbe sie gar nicht. Das Radio streicht Wortsendungen, er hat damit an die Eingabe gemeint, an die Petition von diesen 5 Kulturvereinigungen, die diese Woche eingereicht worden ist, die gesagt haben, hört auf mit den Streichungen von Wortsendungen beim Radio. Wir sind aber im Lora in einer glücklicheren Situation. Wir können Wortsendungen machen, so viel wir wollen. Und sind ja niemandem irgendwelche Rechenschaft schuldig. Bevor dann der Jochen Kelter hat eigentlich können die Diskussion eröffnen, ist eigentlich das passiert, wo ich ein bisschen geahnt habe, dass es eintreten wird, weil es ist das erste Mal gewesen, dass der Urs Alemann seit der Publikation bzw. seit der Prämierung von seinem Text «Babyficker in Klagenfurt» in der Schweiz und überhaupt wieder einmal öffentlich auftreten ist. Der öffentliche Auftritt haben eine Gruppe von Frauen, etwa 15 Frauen, zum Anlass genommen, lautstark gegen seine Anwesenheit zu protestieren. Das waren Frauen vom Verein zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder, vom Frauenhaus Zürich, Nottelefon für vergewaltigte Frauen Zürich, Verein zur Prävention sexueller Ausbeutung von Mädchen und Jungen Zürich und von den Medienfrauen Zürich. Sie haben ein zweiseitiges, eng bedrucktes Manifest vorgelesen. Sie haben das unterbrochen mit Trillerpfeifen. Sie haben quasi damit zur Kenntnis gegeben, dass der Autor ins Abseits gestellt gehört. Sie haben ungefähr eine Viertelstunde für sich beansprucht, den Text vorzutragen. Nachher aber sind sie gegangen. Sie haben, ich weiss es nicht warum, keine Diskussion gewünscht über den Text, den sie vorgetragen haben. Sie haben auch nicht gewünscht, dass man über den Text, den Urs Alemann in Klagenfurt vorgelesen hat, eine Diskussion veranstaltet. Man wäre an sich von Veranstalterseite, das berichte ich jetzt einfach so, bereit gewesen, die Diskussion zu führen. Man hat gefunden, man könnte sie vielleicht am anderen Tag, am Samstag führen. Sie hat, soviel ich weiss, dann doch nicht stattgefunden. Ich habe zuerst gedacht, ich würde den Text vorlesen, da am Radio, und habe dann gefunden, es wäre ein bisschen unfair an diesen Frauen gegenüber, den Text quasi unkommentiert vorzutragen, weil ich denke, er gibt schon Anstöße in eine Richtung hinein, wo man sollte diskutieren. Und Diskussion heisst ja nicht monologisieren, sondern das heisst, dass mehrere Leute am Tisch zusammensitzen und über eine Antwort auf einen Text redet und über einen Text redet. Ich denke, wir werden das im LoRa, vielleicht im Rahmen der Literatursendung, zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Dann, wo die Aktion von diesen Frauen vorbei war, hat dann die Diskussion erst richtig angefangen. Das heisst, sie hat so gut dann nicht mehr anfangen können, es hat ein bisschen dicke Luft geherrscht. Vor allem der Jochen Kelter war ein bisschen sauer auf die Frau, was ich persönlich nicht verstanden habe, weil ich denke, wir leben in einem Land, wo man sich könnte oder sollte können zu Sachen, zu Personen auch äußern, wenn und wann immer man das Gefühl hat, es sei der richtige Zeitpunkt dafür. Das sind vielleicht so verletzte Männerseelen gar nicht so wichtig, dass man da weiter darauf eingeht. Was vielleicht noch interessant ist und jetzt unwidersprochen muss bleiben, ist die Tatsache, dass die Frauen versucht haben, ein bisschen Druck auszuüben auf die Veranstalter und gesagt haben, dort doch den Urs Alemann wieder ausladen. Das haben sie nicht wollen und sie haben als Begründung dazu angeführt, und das leuchtet mir ein, wo sie die Literaturtage geplant haben. Sie haben sie über mehrere Monate schon hinweg geplant, haben sie den Alemann eingeladen, ungefähr im Zeitraum Februar, März. Das heisst, sie konnten nicht wissen, mit was für einem Text er und ob er überhaupt nach Klagenfurt geht. Das Programm hat festgestanden. Sie haben gefunden, sie dürfen sich dem Druck jetzt nicht beugen, sondern bleiben bei dieser Haltung, die sie damals eingenommen haben. Sie haben ihn als Lyriker eingeladen und nicht als Autor, der in Klagenfurt mit einem Text prämiert worden ist. Das noch kurz als Randbemerkung. Das Gespräch, das sich insgesamt über 3 Stunden hingezogen hat, war nichts anderes als ein öfters langweiliges Ping-Pong-Spiel zwischen verschiedenen Argumenten. Langweiligen Argumenten zum Teil auch interessanten. Ich habe dann versucht, eben aufgrund der Präsenz von verschiedenen Leuten aus dem Podium, die Argumente, die nicht so ganz gut zur Geltung gekommen sind, aber die doch irgendwo durch dann letztlich das ganze Spektrum von dem Gespräch abrundet, ein bisschen zur Geltung zu bringen. Ich habe darum nach dem Gespräch verschiedene Interviews geführt, und das erste Interview, das ich geführt habe, war mit Sarah Kirsch.
Kilotod.
Heute war bei Jelmol die Bücheraktion. Bezahlen musste man nur das Gewicht. Genau gesagt, 8 Franken das Kilogramm Buch. Zwischen Reiseführern, Pferdegeschichten und alten Romanen von Raphael Ganz sah mich auf einmal an der Tod Anton von Weberns. Erschossen worden war er von Besatzungssoldaten am Ende des Krieges. So viel wusste ich. Aber wie und warum? Ich wollte es haben, das Buch. Und als die Verkäuferin es zur Musik von Modern Talking auf ihre Waage legte und mit der Stimme einer Gemüsehändlerin sagte, 360 Gramm, 2,90 Franken bitte, starb Anton von Webern ein zweites Mal.
Aus meinen Tränen sprießen viel Blut.
da ist ein kleines technisches Missverständnis passiert. Anstatt von dem Gespräch von Sarah Kirsch haben wir eine Aufnahme von dieser Sendung gehört, vom Anfang von dieser Sendung. Und das haben wir dann sehr schnell müssen unterbrechen. Und drei Spiele Dichterliebe von Robert Schumann, wo er auf einem Liederzyklus aus dem Buch «Der Lieder» von Heinrich Heine komponiert hat, gesungen von Fritz Wunderlich, dem deutschen Tenor. Der deutsche Tenor, Fritz Wunderlich, wird uns in diesem Liederzyklus noch bis am Schluss von dieser Sendung begleiten, wo jetzt ein bisschen mit einem kleinen technischen Lapsus angefangen hat. Gehören hätte das sollen, das Gespräch mit Sarah Kirsch. Sarah Kirsch ist auf Frauenfeld gekommen und hat dort plötzlich so eine Begegnung gehabt, die sehr unerfreulich war für sie. Und wo sie selber ein bisschen in eine Stinklaune hineinversetzt hat. Nebst ihr ist aus der ehemaligen DDR der Werner Liersch da gewesen. Der Werner Liersch ist Chefredakteur von der bedeutenden Literaturzeitschrift Neue Deutsche Literatur. Er ist zu Zeiten von der SED-Herrschaft noch in dieser Funktion gewesen. Ist es jetzt noch. Er ist also ein sogenannter typischer Wendehals. Er war sicher auch SED-Parteimitglied gewesen, sonst hätte er den Job gar nicht gehabt. Ob er mal ein alter Stasi war, darüber wissen wir nichts. Auf jeden Fall hat sie es nicht sehr gut gefunden, dass der Typ jetzt hat aufkreuzen dort. Wir Schweizer nehmen da offenbar weniger Rücksicht auf solche Konstellationen oder sind vielleicht auch politisch naiver als die Deutschen, wenn es um einige eigentlich brisante Situationen von der Vergangenheitsbewältigung geht. Wir tun fast so, als hätte man eigentlich nicht viel damit zu tun. Ich habe dann Sarah Kirsch, die es eigentlich als eine grosse Ehre sieht, dass noch kein von ihren Gedichtbänder in einer Spiegel-Bestsellerliste war, wo eigentlich ganz froh ist, dass sie vom Literaturbetrieb nicht so behelligt wird, wie vielleicht andere Autoren, die Romane oder Erzählungen schreiben, die gerne auch ein bisschen mehr für sich ist und an ihrem Werk weiterschreibt. Ich habe sie dann gefragt, was wir im deutschsprachigen Raum eigentlich für Schwierigkeiten haben mit dem Gedicht schreiben, mit dem Gedicht rezipieren. Und da steigen wir jetzt ein, gerade mitten in das Gespräch mit der Sarah Kirsch.
Kann ich immer die Leute beschimpfen? Das kommt mir auch ungerecht vor. Also ich weiß es nicht, woran es liegt.
Es ist keine Beschimpfung, es ist eine Feststellung.
Ja, wenn man es so sieht. Es gibt auch eben viele Menschen, die niemals im Leben dahin geführt werden, dass es so etwas gibt, was einem auch großen Spaß machen kann. Und deshalb tut es mir auch manchmal leid, weil sie nicht in den Genuss kommen. Es kann ja wie ein Krimi oder wie ein ganz, ganz schweres Kreuzworträtsel sein, wenn man irgendeinen Text plötzlich versteht.
Jetzt denke ich. Dann auch wieder.
Nein, ich glaube, das hat dann damit zu tun, dass nach dem Krieg erst wieder eine ganze Zeit vergehen musste, dass man sich dieser Leute überhaupt erst erinnern konnte. Und in Zeiten, wo es den Leuten relativ gut geht, kümmern sie sich weniger um Kunst als in Zeiten, wo es einem die Kehle zuschnürt. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Und da leben wir in so für den Einzelnen guten Zeiten, dass da viel auf der Strecke bleibt.
Es gibt ja auch noch dieses seltsame Diktum, dass man nach Auschwitz keine Gedichte mehr schreiben könnte. Haben Sie sich jemals damit beschäftigt?
Was meinen Sie jetzt?
Dass man nach Auschwitz keine Gedichte mehr schreiben könnte. Haben Sie sich...
So ein Ausspruch wie viele Tabus, die im Moment ein kleines bisschen gültig sind. Es heißt ja auch, dass man kein Gedicht über Bäume machen kann. Und heutzutage sind die Bäume ja in Auschwitz. Also sie werden vergast und sind abgestorben. Deshalb, solche Tabus gelten immer nur eine Viertelsekunde und dann verkehrt sich alles ins Gegenteil. Natürlich kann man zu jeder Zeit Gedichte schreiben, solche Sachen aufzustellen, selbst wenn sie von klugen Köpfen kommen, das ist eigentlich immer fehl am Platze.
Herzlichen Dank, Sarah Kirsch.
Heiner Müller, Selbstkritik. Meine Herausgeber wühlen in alten Texten. Manchmal, wenn ich sie lese, überläuft es mich kalt. Das habe ich geschrieben im Besitz der Wahrheit, 60 Jahre vor meinem mutmaßlichen Tod. Auf dem Bildschirm sehe ich meine Landsleute mit Händen und Füßen abstimmen gegen die Wahrheit, die vor 40 Jahren mein Besitz war. Welches Grab schützt mich vor meiner Jugend? Das ist das Gedicht, das Heiner Müller 1989 geschrieben hat. Es endet nicht mit einem Fragezeichen, seltsamerweise. Es ist ein Text, der keine Interpunktion hat. Auffällig ist, wenn man Gedicht liest. Und um das geht es ja auch in dieser Sendung, wie man ein bisschen Gedicht lesen soll. Das hören wir später noch. Auffällig ist auch, dass man Gedicht nicht nur an der Wurzel mit den Worten lesen soll, die einem entgegenkommen, sondern auch mit der Satzstellung, mit der Interpunktion, die dort drin eben entweder vorhanden ist oder eben auch nicht. Sarah Kirsch haben wir gehört in einem bisschen leicht zertrümmerten Interview. Ich denke, es geht dann technisch gesehen sauberer weiter. Das Gespräch, wo wir jetzt quasi als Seiteneinsteiger dokumentieren, indem wir uns verschiedene Teilnehmer hier rausgepickt haben, um sich zu der Frage zu äußern, schlechte Zeiten für Gedichte. An diesem Gespräch hat auch teilgenommen der Jochen Jung. Der Jochen Jung ist Verleger vom Residenzverlag. Er ist seit 15 Jahren dort. Die ersten 10 Jahre war er Lektor, Cheflektor gewesen. Die letzten 5 Jahre verantwortete der Verlag auch als Verlagsleiter. Der Residenzverlag, der wird finanziell gesichert durch den Staat Österreich. Er ist in einer ziemlich komfortablen Situation. Der Jochen Jung hat auf die Frage gesagt im Gespräch, ja, warum er denn eigentlich Lyrik verlegt. Er hat gesagt, es sei ganz einfach so, es ziere sich für einen literarischen Verlag, dass er nicht nur die gängigen Gattungen pflege, eben Roman oder Erzählungen, sondern dass er sich eigentlich durch die Definition, durch die programmliche Definition von so einem Verlag auch der Lyrik nicht verschliesse. Er hat insgesamt 30 Gedichtbände schon publiziert in der Zeit, wo er dort ist. Das ist relativ viel. Das sieht man auch immer den Programmen an vom Residenzverlag, dass pro Saison mindestens 1 bis 2 Gedichtbände dabei ist. Der Herbst beispielsweise einer von Gustav Janusz. Der Janusz ist ein slowenischer Autor, der von Peter Handke übersetzt worden ist. Der Gustav Janusz wird dann im Laufe des Herbst noch Gegenstand sein von einer Lora-Literatursendung. Hören wir jetzt also zuerst noch ein bisschen Musik. Wiederum der Liederzyklus aus dem Buch der Lieder von Heinrich Heine, vertont von Robert Schumann, gesungen von Fritz Wunderlich. Nach der Musik gehen wir dann direkt ins Gespräch mit dem Jochen Jung.
Mir im Rhein, im heiligen Strome, da spiegelt sich in den Wellen mit seinem großen Dome das große heilige Köln. Im Dom, da steht ein Bildnis auf goldenem Leder gemalt. In meines Lebens Bildnis hat's freundlich hineingestrahlt. Es schweben Blumen und Englein um unsere liebe Frau, die Augen, die Lippen, die Lippen, die Wänglein, die gleichen der Liebsten
Herr Jochen Jung, Sie sind Verlagsleiter des Residenzverlags, ein in Salzburg residierender Verlag. Er gehört dem Staat Österreich. Korrigieren Sie mich, wenn ich einen Unsinn erzähle. Sie sind Verlagsleiter. Wie viele Gedichtbände haben Sie, seit Sie dort Verlagsleiter sind, schon verlegt?
Also ein Satz vielleicht doch zu unserer Zugehörigkeit zum Staat. Mein Bier wird gebrüllt. Ja, okay. Ein Wort vielleicht vorab zu unserer Zugehörigkeit zum österreichischen Staat. Wir gehören dem Staat tatsächlich, arbeiten aber als ganz selbstständiges Unternehmen, wie jeder andere Verlag auch. Nicht nur ohne Einflussnahme, sondern auch mit der Auflage, dabei Erfolg zu haben. Und ob das Geld nun am Ende in die Kasse des Finanzministers geht oder ob sie in die Kasse irgendeines privaten Menschen geht, hat für unsere Arbeit eigentlich keine besondere Auswirkung. Allerdings muss in unsere eigene Kasse ein bisschen Geld kommen, und dass das Geld nicht von den Lyrikbänden kommen wird, das ist wohl allen klar, denke ich. Zumindest ist denen, die es machen. Ich weiß also, wenn ich einen neuen Lyriker entdeckt habe irgendwo und ihn versuche herauszubringen, dass ich damit wahrscheinlich meine Rechnung nicht werde bezahlen können. Das hat mich nicht abgehalten, Lyrikbände zu machen, und Ihre Frage, wie viele es im Laufe der Jahre, die ich diesen Beruf nun habe, schon gewesen sind, kann ich sicherlich nicht ganz exakt beantworten. Ich bin seit 15 Jahren als verantwortlicher Lektor und mache das Programm in diesem Hause, seit 5 Jahren auch als Verlagsleiter. Es hat in den ersten Jahren, als ich kam, keine Lyrik gegeben, weil der damalige Verleger der Meinung war, was sich wirklich nicht lohnt finanziell, sollte nicht stattfinden. Der Anspruch des Hauses, aber der führende Literaturverlag Österreichs zu sein, schien mir in meinen Augen eine Verpflichtung zu sein, selbstverständlich auch Lyrik zu publizieren. Und als ich eines Tages einen Besuch bei Alfred Kollerich in Graz machte und er mir Gedichte zeigte, wo ich ihn bis dahin nur als Prosaautor kannte, habe ich an dem Nachmittag bei ihm sitzend und diese Gedichte lesend sofort beschlossen, dass der nächste Band von Alfred Kollerich selbstverständlich ein Lyrikband sein müsste. Und das war der erste Lyrikband, da war ich vielleicht schon 4-5 Jahre im Haus. Und seither möchte ich mal annehmen, sind ungefähr 30 Lyrikbände unter meiner Programmhoheit sozusagen entstanden, in diesem Jahr alleine 5. Und ich weiß, dass ich mit diesen Dingen nicht auf meine Rechnung komme, aber ich weiß genauso, dass meine Lust an Gedichtbänden so intensiv ist, dass ich ganz sicher auch weiterhin welche herausbringen werde.
Wer oder was nährt diese Lust?
Es sind verschiedene Dinge, die diese Lust nähren. Das eine ist, dass ich ganz persönlich tatsächlich der Meinung bin, dass die Lyrik, die absolut, ja, sage ich jetzt mal ganz platt, die höchste literarische Form ist, die es gibt. Es gibt keine konzentriertere Form und es gibt keine, die mir als Leser so viele schweifende Möglichkeiten überlässt, mit dieser Form umzugehen und mit dem jeweiligen Gedicht. Ich habe früher selber viele Gedichte geschrieben. Ich habe nie Prosa geschrieben, ich habe nie ein Theaterstück geschrieben, aber Gedichte. Also auch von daher eine ganz private Nähe zu dieser Form. Und das Übrige sind auch tatsächlich verlags- und programmtechnische Überlegungen, die dahinter stehen. Es gibt durchaus so Gedankengänge wie die, dass man eben nicht nur sagt, dass es sich für einen wirklichen Literaturverlag selbstverständlich gehört, dass er auch Lyrik verlegt, sondern dass ich denke, dass auch die Leser unserer Bücher es mit Recht erwarten dürfen, dass sie nicht eine bestimmte Gattung nur deswegen bei uns nicht finden, weil sie sich nicht verkaufen lässt, sondern wenn wir Autoren im Programm haben, die nicht nur Prosa schreiben, sondern auch Lyrik, dann darf ich sie nicht woanders hinschicken, das fände ich nicht in Ordnung, will ich auch gar nicht. Und wenn ich zum Beispiel in Amerika unterwegs bin und an eine Buchhandlung gehe und es fällt mir ein Buch in die Hand, das mich begeistert, auf der Stelle, dort stehend, im Stehen ein bisschen blätternd und lesend, und ich es mir dann mitnehme und abends im Hotel weiterlese und dann sehr rasch das Gefühl habe, das ist großartig, was du da liest, dann ist die Idee geboren, aus diesem Buch eine deutsche Übersetzung machen zu lassen und es im Residenzverlag herauszubringen. So pragmatisch und mit so viel Lust und Leidenschaft gehen solche Entscheidungen vor sich.
In dem Gespräch, das heute Freitagnachmittag stattgefunden hat, Schlechte Zeiten für Lyrik, Fragezeichen, ist Ihnen auch die Frage gestellt worden, was passiert denn im Kopf, wenn man Gedichte zu lesen bekommt, beziehungsweise warum entscheidet man sich jetzt plötzlich, diese Gedichte dann zu veröffentlichen? Sie haben die Möglichkeit, das selbstständig zu entscheiden. Ich habe von Ihnen dann keine dezidierte Meinung gehört über den inneren Vorgang des Entscheidens. Jetzt stelle ich mal einfach eine These in den Äther und frage Sie, ist es so, dass die Lyrik, wenn sie gut ist oder wenn Sie sie als gut finden, bei Ihnen gewisse Assoziationsketten auslösen? Also wir müssen natürlich davon ausgehen, dass die Sprachbilder stimmen, dass die Sprache in sich eine Bildhaftigkeit enthält, die Ihnen die Möglichkeit gibt, darin weiterzudenken. Also man könnte es natürlich anders auch formulieren und sagen, das ist etwas, ein Stück Text, ein Stück Literatur, das durch den sogenannten Bauch geht und von dort dann wieder Rückmeldungen herstellt an das Gehirn.
Ja, meine Antwort von heute Nachmittag war nicht viel anders, fürchte ich, als die ich Ihnen jetzt auch wieder geben muss. Ich denke erstens mal, dass ich bei dem, was zu dem Entscheidungsprozess am Ende führt, keinen wirklichen Unterschied treffe zwischen der Lyrik und der Prosa. Es ist in beiden Fällen so, dass Sie ein Manuskript aufschlagen, ich sage jetzt mal von einem Autor, von dem ich nichts weiß. Und ich fange an zu lesen und es wird sich, das behaupte ich, spätestens auf der dritten Seite herausgestellt haben, ob daraus ein Residenzbuch wird oder nicht. Es gibt in meinen Augen, mit wenigen Ausnahmen, die es für alles gibt, kein literarisches Werk, das nicht sofort Ihnen den Eindruck vermittelt, dass Sie etwas Besonderes vor sich haben. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass jemand 10 vollkommen verunglückte Gedichte schreibt und das 11. ist großartig. Ich glaube aber auch nicht, dass jemand einen Roman schreibt, von dem die ersten 30 Seiten wirklich ganz und gar daneben sind und auf Seite 31 plötzlich ist es ganz hervorragend. Es ist von Anfang an, zeigt sich, dass etwas Besonderes vor Ihnen liegt. Und das ist bei Lyrik wie bei Prosa, wie gesagt, gleich. Bei der Lyrik ist es vielleicht so, dass man sich eine, gerade wohl auch, weil sie kommerziell so gar keine Rolle spielt und Sie sowieso wissen, dass Sie dabei in der Regel jedenfalls Geld zusetzen werden, erlauben Sie sich vielleicht noch eine Spur mehr, Ihren privaten Neigungen nachzugehen und das ganz persönliche Urteil gelten zu lassen. Bei großen Prosaarbeiten, großen Romanen spielen für einen Verleger, denke ich, doch auch immer eine gewisse Rolle, was könnte das Publikum damit anfangen. Jetzt nicht im kommerziellen Sinne, aber hat es etwas mit dem zu tun, was die Köpfe der Menschen heute beschäftigt, oder ist das nicht so? Bei der Lyrik, meine ich, kann man vielleicht riskieren zu sagen, dass Abwege, Umwege, die alle nur scheinbare Abwege und Umwege sind, aber dass das ganz eigene das Idiosynkratische, das ganz Spezifische einer bestimmten Person deutlicher hervortritt, sich schneller und rascher bemerkbar macht und auch schneller und rascher auf den entsprechenden Resonanzkörper in mir als Leser auftrifft. Und die Reaktionen, die dann zustande kommen, sind vielleicht mehr als bei der Prosa ein Akt der Liebe. Es ist eine Art des Sich-Verliebens. Es muss eine Art Amour-Fou sein, die Sie überfällt, wenn Sie ein Gedichtmanuskript aufschlagen und anfangen zu lesen, oder ist es nichts gewesen? Und diese Art von Liebe, Sie können keine Liebe wirklich erklären. Auch diese Art von Liebe wird die Erklärung schuldig bleiben müssen, aber an Ihrer Reaktion, an der Hitze, die in Ihnen aufsteigt, spüren Sie auf der Stelle, dass Sie etwas entdeckt haben. Ich lasse jetzt mal draußen vor, dass es für einen Verlag in Österreich vielleicht eine Neigung gibt, nach österreichischen Lyrikern zu suchen. Dass es für einen Verlag, der zwar in Österreich arbeitet, aber ein internationaler Verlag sein will, Selbstverständlichkeit ist, dass es sich auch in anderen Sprachen umzusehen hat. Ein paar von diesen äußeren Kriterien spielen vielleicht fallweise auch eine Rolle. In Wahrheit aber kommt die Entscheidung durch diesen ersten Liebesblick zustande.
Ich kann mir keine schönere Definition denken als die, die Sie gerade geäußert haben. Jetzt kehren wir doch ein bisschen von der Liebe zurück zur Buchhaltung, von Ihren Lyrikbänden, die Sie veröffentlicht haben. Was waren so die durchschnittlichen Auflagenzahlen, verkaufte, gedruckte?
Ja, ich denke, dass man als Verleger von Lyrik, als normal eingeführter Publikumsverlag mit einem normal funktionierenden Vertrieb, das sage ich jetzt dazu, um einen Unterschied zu machen zu den sehr verdienstvollen Kleinverlegern, die in vielen Fällen ja gar nicht die Möglichkeit haben, ihre Bücher tatsächlich in die Buchhandlung zu transportieren und daraufhin von vornherein natürlich schon zu sehr kleinen Zahlen nur kommen können. Aber ich würde meinen, dass die Publikumsverlage, wie ich sie jetzt mal nennen will, die Lyrik verlegen, zufrieden sein können, wenn sie 700, 800 Exemplare verkauft haben. Wenn sie tatsächlich 1000 schaffen, sind sie schon sehr gut eigentlich gewesen. Und nur in sehr wenigen Ausnahmen, denke ich, kommt es deutlich über diese Zahlen hinaus. Und dann sind es in der Regel entweder schon sehr bekannte, sehr eingeführte, sehr geliebte Autorinnen oder Autoren. Oder es hat sich etwas Besonderes und Spektakuläres drumherum ereignet, was bei Büchern ja fallweise passiert, aber was eigentlich ein außerliterarisches Kriterium hineinbringt. Wir haben das erste Gedichtbuch von Alfred Kollerich, von dem ich vorhin erzählt habe, wie es zustande kam und für das er damals einen Monat später den Petrarca-Preis bekommen hat, tatsächlich 5000 Stück gemacht. Das war eine sensationelle Zahl, die ich auch nie wieder erreicht habe. Wir haben den letzten Gedichtband von H.C. Artmann mit über 4000 Exemplaren verkauft, was ebenfalls sehr, sehr viel ist. Aber normalerweise bewegen sich die Zahlen in der Größenordnung, die ich vorhin genannt habe. Und es kann durchaus vorkommen, wie es mir im vergangenen Jahr passierte, wo ich einen amerikanischen Lyriker herausgebracht habe, dessen Name William Carpenter ist. Das Buch ist auf die Bestenliste gekommen. Es hat sehr gute Besprechungen in wirklich großen Zeitungen gehabt. Alle haben sich zugeraunt, dass da wirklich eine Besonderheit entdeckt worden ist. Und ich habe bis heute 535 Exemplare verkauft. Und in dieser Zahl stecken alle Presseexemplare auch noch. Also das Ergebnis ist absolut deprimierend, wenn man davon ausgeht, dass irgendwie eine gewisse Rechnung auch aufzugehen hat. Aber es ist überhaupt nicht deprimierend, wenn man die Reaktion im Kopf hat, die wir auf diesen Lyrikband hinbekommen haben. Und ich denke, das ist eine Belohnung, von der man ja doch wohl eigentlich, hoffe ich, lebt, wenn man die Verlegerei betreibt. Das andere sind die notwendigen Voraussetzungen, die man braucht, dass die Kasse stimmt. Aber der Grund dafür, dass man es macht, kann es ja wirklich nicht sein. Dann sollte man sowieso lieber andere Berufe ergreifen.
Es wurde ja in diesem Gespräch heute Nachmittag auch viel davon geredet, dass die Medien eigentlich eine gewisse Mutschuld daran tragen, dass die Verbreitung von Lyrik stagniert, beziehungsweise die Medien täten zu wenig, um über Gedichte zu schreiben, Gedichte abzudrucken. Ich selber vertrete diese Meinung nicht, wie ich gerade in dieser Sendung unter Beweis stellen möchte. Das andere ist die Erfahrung, die Sie damit gemacht haben. Sie haben gerade ein Beispiel erwähnt. Das ist vielleicht eher eine Ausnahme gewesen, wenn Sie es wieder zurücklegen auf die 30 Bücher, Gedichtbände, die schon veröffentlicht worden sind im Residenzverlag, wie sieht dann so von Ihnen, von diesem, wenn Sie das Ganze betrachten, wie sieht dann die Geschichte mit der Medienresonanz aus?
Ja, also wenn man sagt, dass zu wenig für Lyrik geschieht, dann glaube ich, muss man immer versuchen, darüber nachzudenken, zu wenig von wo aus jetzt betrachtet. Wenn ich sage, dass ein Lyrikband mit 600, 700, 800 Stück ordentlich verkauft ist, kann ich mich nicht darüber wundern, wenn die Medien relativ zurückhaltend darauf reagieren. Es ist ein absolutes Minderheitenprogramm und also muss ich mal annehmen, wird es in den Medien auch entsprechend auftreten. Wenn ich von der Bedeutung, die die Lyrik hat, ausgehe, und zwar jetzt nicht von der heute im Jahre 91, sondern generell von der Gattung Lyrik, ist es selbstverständlich, dass ich finde, dass zu wenig dafür geschieht. Wenn ich von meiner ganz persönlichen Liebe für diese Gattung ausgehe, finde ich es geradezu eine Schweinerei, dass so wenig für Lyrik passiert. Und würde durchaus meinen, dass nicht nur ich, sondern dass mancher Leser sich freuen würde, wenn er öfter in seiner Zeitung, wenn er sie morgens aufschlägt, auf ein Gedicht stößt und der Tag für ihn vielleicht ganz anders beginnt, als er üblicherweise beginnen muss, wenn er auf der Feuilleton-Seite irgendwelche Rezensentenmeinungen über etwas liest. Den Kopf auf wunderbarere Weise zu gutem Anstiften als ein gelungenes Gedicht kann so leicht nichts anderes, denke ich. Der Einsatz für die Lyrik ist also wegen ihres Echos schwach in den Medien. Andererseits denke ich, er könnte auch gegen Null tendieren. 800 Käufer eines Buches und eine Zeitung, die 100.000 oder 200.000 Käufer hat, warum soll sie auf 800 eine besondere Rücksicht nehmen? Ich kann es fast nicht verlangen. Dass die guten oder sagen wir mal die namhaften Rezensenten, die Rezensenten, die wir aus den großen deutschsprachigen Tageszeitungen und Zeitschriften kennen, sich so wenig um Lyrik kümmern, das nehme ich ihnen allerdings übel. Gerade die, die einen besonderen Namen haben, die wir immer wieder hören und lesen, die auch in den verschiedenen Sendungen des Fernsehens oder bei bestimmten Kulturveranstaltungen auftreten, die bei den Symposien immer wieder dabei sind, die auch heute Nachmittag unter anderem vertreten waren. Seltsamerweise sind das meistens Rezensenten, die sich um die Lyrik überhaupt nicht kümmern. Offenbar kann man damit keinen besonderen Riss machen, man fällt nicht sehr auf. Das Vernichten eines Lyrikbandes, eines womöglich unbekannten Lyrikers, wird kein besonderes Echo haben und scheint die Lust der Rezensenten nicht sehr anzustacheln. Würden sich die Rezensenten mehr wie der wirkliche und von uns allen gewünschte Leser verhalten und nicht einen Medienmarkt zu bedienen versuchen, dann sähe die Situation sicher anders aus. Also, was wir uns alle wünschen, ist, wir, die wir die Kunst lieben, die wir die Literatur lieben und die wir auch die Lyrik lieben. Was wir uns alle wünschen, ist, dass sie bestimmt, wie mit ihr umgegangen wird. Die Wirklichkeit aber ist umgekehrt. Die Medien bestimmen, wie mit der Lyrik umgegangen wird. Und das ist etwas, was nie anders gewesen ist, was auch nicht nur für die Literatur und den Umgang mit ihr gilt, sondern was ja ganz generell gilt. Und darüber dürfen wir uns in Wahrheit nicht wundern, auch wenn wir es bedauern.
Herzlichen Dank.
Ergreife die Feder, müde, schreibe deine Gedanken nieder, wenn keine Frage nach Stil dich bedrängt. Es ist heute wieder vieles zu durchdenken. Felder liegen brach, die einst Früchte trugen. Das Mögliche ist ungeheuer, die Sucht nach Perfektion zerstört das meiste. Was bleibt, sind Splitter, an denen sinnlos gefeilt wurde. Beginne, das Sonnensystem zu sehen. Liebe, auch Pluto. Doch wer macht sich schon Gedanken über ihn? Ich aber spüre sein Kreisen, ahne die kleine Kugel, die glattgeschliffene. Alles lässt sich besser schreiben, darum lass die schlechtere Fassung stehen. Nur beim Weitergehen kommst du irgendwo hin. Wohin? Fern von dir. Gehe weiter. Lots Weib erstarrte beim Zurückschauen. Erstarrt nicht. Korrigiert nicht. Wagt. Höre nie auf andere. Trachte nicht danach, ein gutes Buch zu schreiben. Mache keinen Plan, und wenn du ihn machst, führe ihn nicht aus. Der Plan genügt. Nichts ist notwendig. Das Spiel kann jederzeit abgebrochen werden. Es gibt Sätze, die stark machen, doch brauchen sie nicht niedergeschrieben zu werden. Löse deine Hand. Es kommt nie auf die Sätze an. Nur das Werk allein zählt. Die Narren kritisieren einen Satz. Wenige sehen das Ganze. Gott kann dich verlassen. Gotti soll dich verlassen. Das ist eins von den wenigen Gedichten, die bekannt sind von Friedrich Dürrematt, wo so ein bisschen ein Umziehen von seinem Schreiben, wo ein bisschen auch das demonstriert, was der Jochen Jung, Verlagsleiter vom Residenzverlag, vorher gerade gesagt hat. Es ist so eine Art eine archaische Form, wo das ganze Denken in einer extrem komprimierten Form plötzlich bei einem Dichter kann auftreten kann, nämlich dort, wo sie diese Form auch verlangt, im Gedicht. Darum auch das Gedicht von Friedrich Dürrematt an dieser Stelle. Jetzt hat sich an dieser Diskussion Schlechte Zeiten für Gedichte auch eine Germanistin zu Wort gemeldet. Die Manon Andreas Grisemann, das ist eine Autorin und eine Germanistin, mal in erster Linie, die in Heidelberg lebt, dort auch an der Universität doziert. Sie ist für mich eine der interessanteren Podiumsteilnehmerinnen gewesen, an dem Gespräch, wo, wie wir am Anfang gehört haben, ein bisschen harzig vorangekommen ist. Sie haben nämlich ganz am Anfang mal gefragt, ob wir stichhaltige Argumente hätten für einen wichtigeren Platz